Das letzte Mal haben wir mit dem Matthäusevangelium begonnen. Wir haben gesehen, was die besondere Bedeutung des Matthäusevangeliums ist innerhalb der vier Evangelien des Neuen Testaments. Und wir haben schon einiges gesehen aus den Kapiteln 1 und 2. Zu Beginn möchte ich bitten, dass jemand uns in Kapitel 1 nochmals liest ab Vers 18 und dann gleich bis Kapitel 2, Vers 12.
Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber war so: Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Da aber Josef ihr Mann gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Als er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: in Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Dann rief Herodes die Magier heimlich zu sich und erfragte von ihnen genau die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben dar: Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land.
Vielen Dank. Wir haben uns letztes Mal unter anderem mit dem Geschlechtsregister beschäftigt, das Matthäus in Kapitel 1 vorstellt. Und wir haben gesehen, das ist das königliche Geschlechtsregister über die Linie von Josef. Also eine Besonderheit in diesem Geschlechtsregister ist folgendes: Es steht immer, eine Generation zeugt die nächste. Wenn wir nochmals schauen, Kapitel 1, Vers 2: Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob und so weiter. Und dann ganz am Schluss in Vers 15 lesen wir: Eleazar aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria. Das macht klar, dass dieses Geschlechtsregister die biologische Linie aufzeigt, von Abraham bis auf Josef, den Mann der Maria. Das ist sehr wichtig, wenn wir das nun vergleichen mit Lukas, wo wir auch ein Geschlechtsregister finden. Darf ich jemanden bitten, ganz kurz aus Lukas 3 vorzulesen, und zwar ab Vers 23.
Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janai, des Josef, des Matitja, des Amos.
Jawohl, und so weiter geht das bis in Vers 32, kannst du auch noch lesen.
Ja. Des Isai, des Obed.
Ein bisschen vorher in dem Fall.
Des Melea, des Mena, des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas.
Jawohl, und so weiter. Dann geht das bis auf Abraham. Und schließlich liest noch die letzten Namen in ab Vers 37.
Des Methuselah, des Henoch, des Jered, des Mahalalels, des Kenan, des Enosh, des Seth, des Adam, des Gottes.
Ja. Also in 3,23 bis 38 finden wir das Wort Zeugen kein einziges Mal. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Sondern die Abstammungsreihe wird einfach immer erklärt mit des. Und zwar wird gesagt in Vers 23, ganz wörtlich und wirklich gut übersetzt, und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Und war, wie man gesetzlich anerkannte, ein Sohn des Josef. Dieser Ausdruck, wie man gesetzlich anerkannte, das ist das Wort nomizomai. Und das könnte man auch übersetzen mit, wie man meinte. So ist es wahrscheinlich in manchen Übersetzungen, ja? Aber vielleicht merkt man das schon vom Hören. Nomizomai, da steckt das Wort nomos drin. Gesetz. Und nomizomai bedeutet also eine Meinung haben, aber auch nach dem Gesetz, nach dem Nomos, anerkennen. Und hier drückt es eben genau diesen Gedanken aus. Jesus Christus war gesetzlich anerkannt der Sohn von Josef. Nämlich dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, wurde er sein gesetzlicher Pflegevater. Aber jetzt haben wir ein Problem, vielleicht auf den ersten Blick, denn da heißt es, war, wie man gesetzlich anerkannte, ein Sohn Josefs. Aber dann geht es weiter, des Eli, des Mattat, des Levi. Ja, was ist denn das mit diesem Eli? Der Vater von Josef, da wissen wir, der hieß wie? Der hieß Jakob, nach Matthäus 1. Jakob zeugte Josef. Aber hier lesen wir Josef des Eli. Also Josef war gemäß Lukas 3 ein Sohn des Eli. Und dann des Mattat, des Levi. Eine ganz andere Linie, als was wir da in Matthäus finden. Wie kann man zwei Abstammungslinien haben, die unterschiedlich sind? Ganz einfach. Man muss heiraten. Und dadurch wird man ein Schwiegersohn. Ja? Josef war eben ein Schwiegersohn von Eli. Im Hebräischen gibt es ein Wort für Schwiegersohn. Das ist der Chatan. Und der Schwiegervater, das ist der Choden. Und Heirat heißt Chatuna. Merkt man, das ist alles von der gleichen Wurzel. Chatan, Choden und Chatuna. Und einen solchen, also angeheirateten Schwiegersohn nennt man in der Bibel auch einfach Sohn. Schlagen wir auf im das Beispiel von König David in 1. Samuel 24, Vers 17. Wir wissen ja, er hat eine Tochter. König David hat eine Tochter von König Saul geheiratet. Und jetzt schauen wir mal, wie Saul seinen Schwiegersohn anspricht. 1. Samuel 24, Verse 16 und 17.
Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte.
Ja, er nennt ihn mein Sohn. Und dasselbe finden wir auch noch in Kapitel 26, kann man für sich aufschreiben, Verse 21 und 25. Also, David war der Sohn Sauls. Aber man hätte nie sagen können, Saul zeugte David. Das ist falsch. Aber man könnte sagen, David, des Saul und dann diese weitere Linie. Und genau das ist der Gedanke in Lukas 3, 23. Dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, bekommt er auch einen rechtlichen Anspruch auf diese Linie. Aber was wir hier haben, ist also die biologische Linie von Maria. Und das geht hier zurück bis auf König David. Und zwar haben wir gelesen in Vers 31 von Lukas 3, des Melia, des Menna, des Matata, des Nathan, des David. Also Maria war urverwandt mit ihrem Mann Josef über so viele Generationen zurück, dass es etwa 1000 Jahre ausmacht. Beide gehen zurück auf König David. Und dort zweigt die Linie ab, also Maria über Nathan, und da haben wir eine nicht-königliche Linie. Eine nicht-königliche Seitenlinie von David. Während die Linie von Josef, die ist königlich, denn die geht eben auf David zurück und dann Salomo und die ganzen Könige von Juda werden aufgelistet bis auf Jekonia in Matthäus 1. Also Josef war ein Sohn Davids, genauso wie Maria eine Tochter Davids war. Aber die Linie von Maria hätte keinen Anspruch gehabt auf den Thron. Das war keine Thronfolgerlinie. Nur die Linie von Josef, das war eben eine Thronfolgelinie. Aber eine Thronfolgelinie mit einem riesigen Problem. Und das ist nämlich der letzte König in dieser Linie, Matthäus 1. Nicht wahr? Da findet man all diese bekannten Königsnamen. Vers 6, David, Salomo, dann Rehabeam und so weiter, bis auf Jekonia in Vers 11. Ammon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Jekonia und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Und dieser Jekonia, also der letzte in dieser geraden Königslinie, das war ein so übler Mann, dass Gott ihm einen Fluch auferlegt hat. Und davon lesen wir in Jeremia 23. Können wir das kurz aufschlagen? Und jemand möge uns doch bitte die Verse 28 bis 30 lesen. Jeremia 22, 28. Der Abschnitt über ihn beginnt schon bei Vers 24.
Ist denn dieser Mann Konja ein verachtetes Gefäß, das man zertrümmert, oder ein Gerät, an dem man kein Gefallen hat? Warum werden sie weggeschleudert, er und seine Nachkommen, und in ein Land geworfen, das sie nicht kennen? O Land, 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 höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, der kein Gelingen hat in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron Davids sitze und fortan über Juda herrsche.
Jawohl. Und da muss man gerade noch dazu lesen, in Kapitel 23, Vers 5, dort wird gesagt, dass der Messias ein Nachkomme sein wird, ein biologischer Nachkomme von König David.
Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen, und dies wird sein Name sein, womit man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit.
Jawohl. Also hier wird der Messias angekündigt, er wird ein Spross David sein, also so wie ein Spross, ein Schössling aus den Wurzeln eines bestehenden Baumes hervorwächst, so wird der Messias eben aus der Linie von David entspringen, aber selber dann den Namen tragen Adonai Tzidkenu, der Ewige, unsere Gerechtigkeit. Vers 6. Also, da wird übrigens angekündigt, dass der Messias Mensch und Gott sein wird in einer Person. Aber als Mensch aus der Linie von David kommt. Und nun haben wir aber ein Problem. Gerade im Kapitel vorher haben wir gelesen, dieser Letzte aus der Königslinie von David Salomo, Jekonia, wird verflucht. Und Gott sagt, schreib diesen Mann auf, quasi wie einer, der kinderlos ist. Und zwar sagt Gott, das bedeutet, von seinem Samen, von seiner Nachkommenschaft, Vers 30, aber wörtlich steht da, denn von seinem Samen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron Davids sitze und fortan über Juda herrsche. Und tatsächlich, kein Nachkomme von Jekonia wurde je König. Und Josef ist nun ein solcher Nachkomme. Der hätte gar kein Recht gehabt, je König zu werden. Also die Königslinie war verflucht. Und trotzdem sagt Jeremia 23, der Messias wird ein Spross Davids sein. Und die Lösung haben wir jetzt eben in diesen zwei Geschlechtsregistern. Der Messias musste ein Spross Davids sein, darum war er der Sohn von Maria. Und sie war wirklich ein Nachkomme von König David. Wir können das auch noch in Lukas 1 sehen. Da kündigte der Engel Gabriel gegenüber Maria an, dass sie Mutter des Messias werden solle. Und in Lukas 1, Vers 31 steht: Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und seines Reiches wird kein Ende sein. Hier wird gesagt, der Thron seines Vaters David. Also das macht klar, dass der Sohn der Maria von David abstammt. Das ist das, was wir aus Lukas 3, 23 und folgenden lernen. Nun könnte man aber sagen, ja gut, aber aus dieser Linie, aus dieser Seitenlinie von Maria, David, Nathan und eben nicht Salomo, da hat man ja kein Anrecht auf den Thron. Ja, man hat kein Anrecht auf den Thron, aber dadurch, dass Josef Maria heiratete, bekam Jesus als Mensch den rechtlichen Anspruch auf das Geschlechtsregister der Königslinie, ohne dass er ein Same, das ist das wichtige Wort in Jeremia 22, Vers 30, in der verlesenen Übersetzung stand Nachkomme. Und man hat das jetzt in der CSV-Revidierung, hat man das etwas schwierige Wort Same oft durch Nachkomme ersetzt. Aber ich ziehe trotzdem vor, wörtlich Sera, Same, denn das betont noch mehr, es geht hier wirklich um die biologische Abstammung. Und also keiner, der biologisch von Jekonia abstammt, darf auf dem Thron sitzen. Aber der Messias Jesus ist kein biologischer Nachkomme von Jekonia, hat aber trotzdem legal ein Anrecht auf das Geschlechtsregister von Josef, weil er sein gesetzlich anerkannter Vater war. Darum ist es Nomizomai so wichtig in Lukas 3. Wie man gesetzlich anerkannte, war er ein Sohn Josefs, des Eli und so weiter. Und da sehen wir das Wunder, wie Gott die Heilsgeschichte geführt hat. Also die Königslinie ist verflucht, 600 Jahre vor Christus. Und jetzt, wie soll das kommen? Und dann sehen wir, dass ein Mann namens Josef beginnt, diese Jungfrau Maria zu lieben. Und sie ihn. Und sie heiraten. Aber die wussten gar nicht, dass das jetzt so unbedingt wichtig war, dass genau sie zusammengehören würden. Die hatten offensichtlich die Überzeugung, wir gehören zusammen. Und das ist wichtig, beide müssen die Überzeugung haben. Es gibt manchmal Männer, die denken, das reicht, wenn sie so 150% überzeugt sind, dann muss die Frau das auch so denken. Aber nein, die Bestätigung kommt dann, wenn sie das auch von dem Herrn so klar sieht. Ist sehr wichtig. Gerade auch für Momente, wo es ein bisschen schwierig wird. Und dann sagt die Frau, weißt du, du wolltest ja immer heiraten. Das geht natürlich nicht. Ja? Dann kann man die Verantwortung abschieben. Nein, du hast unbedingt auch heiraten wollen. Wir beide. Und jetzt machen wir vorwärts. Zusammen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber eben, beide hatten die Überzeugung. Aber im Nachhinein konnten sie erkennen, da steckt noch viel mehr dahinter. In diesem Plan Gottes. Dass genau wir zusammen geführt werden mussten. Und so ist es eigentlich auch grundsätzlich so. Eben damals, man ist jung und überlegt vielleicht auch nicht mehr in der gleichen Art, wie man das, sagen wir, 30 Jahre später machen würde. Da hat man vielleicht andere Prioritäten beim Entscheiden, aber die Entscheidung war richtig. Und man sieht im Nachhinein, ja natürlich, auch deswegen. Aber daran hätten wir nie gedacht. Das sind dann so zusätzliche Bestätigungen. Und da muss man sagen, eben die zwei haben es einfach gesehen, zwischen ihnen zwei, wir gehören zusammen. Aber dass da noch ein Heilsplan Gottes mit verbunden war, um das unlösbare oder unlösbar scheinende Problem der verfluchten Königslinie des Messias zu lösen, das ist einfach grandios. Ja, und so ergänzen sich also Matthäus und Lukas in ganz entscheidender Weise. Und wir sehen den Charakter der Evangelien. Wir haben gesehen letztes Mal, Matthäus beschreibt Jesus Christus ganz speziell als Mensch. Matthäus meine ich. Als der König, genau. Und, aber du wolltest, jetzt kommst du dran. Und Lukas beschreibt ihn als Mensch. Und darum haben wir in Lukas 3 eben die biologische Linie. Von David über Nathan auf Eli und dann Maria. Und in Matthäus, da geht es eben um den König, da haben wir die königliche Linie auf Josef. Aber es war eben so wichtig, dass dieser Josef Maria heiraten würde. Und dann können wir aber noch dazu lesen aus Römer 1, die Wichtigkeit, dass eben der Messias ein Same von David ist. Das ist ganz grundlegend für das Evangelium und die Erfüllung der messianischen Prophetie. Liest jemand bitte vor, Römer 1, 1 bis 3.
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn.
Danke. Warte noch, ich gebe gerade noch eine andere Stelle zum Lesen. Aber kurz, hier wird gesagt, das Evangelium war durch die Propheten in heiligen Schriften des Alten Testaments im Voraus verheißen worden. Und dann heißt es eben von dem Sohn Gottes, der aus dem Samen Davids gekommen ist. Auch da, falls andere Übersetzungen dort Geschlecht Davids haben, muss man wissen, das ist das Wort Same. Das biologische Wort Same, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleisch nach. Wir würden heute sagen, in unserem Sprachgebrauch, biologisch, im biologischen Sinn. Das heißt, dem Fleisch nach. Und dasselbe in 2. Timotheus 2. Eben, wenn du das auch noch vorlesen könntest. 2. Timotheus 2. Vers 8.
Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium.
Danke. Also aus dem Samen Davids. Wer in seiner Übersetzung hat Geschlecht Davids. Ich bedauere diese Revision bei der CSV, weil Samen eben sehr wichtig ist. Und zwar, weil es die Irrlehre gibt, die besagt, Jesus Christus sei gar nicht ein wirklicher Nachkomme von Maria. Mit anderen Worten, die Eizelle von Maria hätte gar keine Rolle gespielt, sondern Maria hätte einfach im Leib, im Mutterleib, den Messias empfangen, aber ohne dass sie etwas dazu beigetragen hätte, biologisch. Aber genau das ist falsch, denn Jeremia 23,5, der Messias wird ein Spross von David sein, betont das Biologische. Und Römer 1 und 2 Timotheus 2 betont aus dem Samen Davids, das bedeutet eben wirklich biologisch abstammend, zurückgehend auf König David. Und letztlich würde das nämlich bedeuten, eine Leugnung der wirklichen Menschwerdung des Herrn Jesus. Dann wäre quasi wie eine neue Menschheit, die zwar durch Maria ausgetragen worden wäre, aber es ist gar keine Abstammungskontinuität, nicht wahr? Aber das ist gerade der Punkt. Bei Josef, dort ist es nur eine legale, eine gesetzliche Abstammung, ja? Aber bei Maria ist es eben eine wirkliche Abstammung. Der Herr Jesus wurde ein wirklicher Mensch, und zwar eben Sohn Davids. Und was das Lukas-Evangelium uns zeigt, noch mehr, von David zurück bis auf Abraham. Das finden wir auch in Matthäus 1. Nicht wahr? Die Linie David zurück bis auf Abraham, das ist für Josef genau gleich wie für Maria. Aber das Matthäus-Evangelium spricht nur von Abstammung bis Abraham. Aber das Lukas-Evangelium geht weiter, wir haben gelesen. Und zwar in Lukas 3, 37. 36 wird schon Noah erwähnt. Des Noah, des Lamech, des Methuselah, da haben wir gelesen. Des Henoch, des Jered, des Mahalalel, des Kenan, des Enos, des Seth, des Adam. Lukas betont, dass der Herr Jesus mit der gesamten Menschheit verbunden ist. Er ist verwandt zurück bis auf Adam. Nicht wahr? Wenn man nur sagt, er ist der Messias, ist Sohn Davids, dann können alle, die israelische Abstammung haben, alle, die jüdisch sind, können sagen, ja, er ist aus unserem Volk. Und was mit den anderen Völkern? Ja, Lukas geht zurück. Nein, er geht auch zurück bis auf Noah, von dem die ganze Menschheit abstammt, über seine Söhne Sem, Ham und Japhet. Und geht dann aber zurück, und selbstverständlich nur das, geht es zurück bis auf Adam. Lukas betont die wahre Menschheit des Herrn Jesus und betont darum seine Verwandtschaft mit der gesamten Menschheit. Und jetzt das Schöne, Lukas ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Israeli, kein Israelit war. Er war heidnischer Abstammung und darum wurde er gewählt, das Lukas-Evangelium zu beschreiben, das ganz besonders betont, dass die Gnade Gottes die Grenzen Israels aufbricht und ausgeht zu allen Völkern. Das geht wie ein roter Faden durchs Lukas-Evangelium hindurch, die Gnade Gottes für alle Völker, für alle Nationen. Und dazu hat Lukas dann auch ganz besondere Geschichten ausgewählt, die in seinem Evangelium vorkommen, die nur dort vorkommen, um genau das zu betonen, die Gnade gilt der ganzen Menschheit. Es gibt kein Volk und kein Stamm, der irgendwie von dieser Gnade ausgeschlossen wäre. Also das einfach, um zu zeigen, wie wichtig diese Geschlechtsregister sind und auch wie wichtig es ist, zu sehen, dass der Herr Jesus ein wirklicher Mensch wurde und da quasi an der Menschheit Anteil genommen hat. Aber dazu noch etwas Wichtiges, Hebräer 2. Könnte uns jemand vorlesen? 2, Vers 14.
Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden.
Danke. Also hier ganz wichtig, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Also jeder Gläubige kann sagen, jawohl, ich bin Fleisch und Blut. Deswegen hat der Jesus gleicherweise daran teilgenommen. Er hat also an Fleisch und Blut der Menschheit Anteilnahme genommen. Und das wäre nicht der Fall, wenn das stimmen würde, was eben falsche Lehrer sagen. Gott hätte einfach den Messias gebildet im Mutterleib, aber ohne Abstammungslinie von Maria. Dann wäre das nicht so, dass er Anteil genommen hat an Fleisch und Blut der Menschheit. Aber ganz wichtig ist, er hat die Erbsünde, diese sündige Natur, die von Generation zu Generation weitergegeben wird von Adam, die hat er nicht in sich aufgenommen. Darum sagt, können wir das aufschlagen, 1. Johannes 3, Vers 5, klipp und klar, und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Offensichtlich wird die sündige Natur von Adam jeweils über die Vaterlinie weitergegeben. Und der Jesus stammt von einer Jungfrau ab und hat diese Sünde nie in sich gehabt. Und das sind darum auch ganz, ganz grundlegende Dinge des Evangeliums, die man da eben deutlich machen muss. Was noch ein Punkt ist, diese Seitenlinie von Nathan, David Nathan, hat noch etwas Besonderes, besonders Brisantes in sich. Nathan war älter als Salomo. Und das ist ja schon erstaunlich. Also Gott hat die Königslinie über Salomo gehen lassen. Aber da wären ältere Brüder, jetzt rein vom menschlichen Rechtsdenken her, eher in Frage gekommen. Aber da sehen wir Gottes Souveränität immer wieder in der Auswahl der Geburtsfolge. Wir sehen zum Beispiel, Adam und Eva hatten die Söhne Kain und Abel. Kain ermordete Abel, aber er war der Erstgeborene. Und dann liest man in der Bibel von einem weiteren Sohn, den sie hatten. Sie hatten ja übrigens mehrere Söhne und Töchter, die auch namentlich nicht weiter genannt werden. Aber die namentlich genannten, Kain, Abel und dann Seth. Und Seth wurde wirklich als Ersatz für den verstorbenen Abel eingesetzt. Darum sein Name heißt auch Ersatz. Und über diese Linie von Seth geht es dann weiter bis auf Noah, von Noah bis auf Abraham, von Abraham auf David und von David auf Christus. Also auch da wurde nicht der Erstgeborene, Kain, gewählt als Vertreter der messianischen Linie, sondern ein Jüngerer. Und später sehen wir das auch bei Noah. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber wer war der Älteste? Japhet war der Älteste. Aber Sem wurde gewählt, das ist der Zweite. Ham war der Jüngste. Sem wurde gewählt, um die messianische Linie weiterzuführen auf Abraham, dann auf David und dann auf Christus. Und später sehen wir das auch bei Abraham. Ismael war vor Isaak geboren, aber Gott hat als den rechtlichen Erben hat er Isaak gewählt. Und Isaak hatte auch zwei Söhne, Esau und Jakob, Zwillinge, aber Esau war klar der Erstgeborene. Aber Gott hat den Zweitgeborenen gewählt, um die Linie weiterzuführen. Und später, Jakob hatte 12 Söhne. Wer war der Erstgeborene? Ruben. Aber wer hat das Erstgeburtsrecht bekommen? Josef. Wie? Judah und Levi. Das Erstgeburtsrecht wurde dort eigentlich aufgesplittert. Ein Vorrecht des Erstgeborenen war, er bekommt das doppelte Erbe, das doppelte Anteil. Und das ist so gekommen über den Stamm Josef. Josef hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasse, und beide wurden als Stämme in Israel gerechnet. Und so bekamen sie ein doppeltes Stammesanteil im verheißenen Land gegenüber den anderen Stämmen. Aber ein weiteres Vorrecht des Erstgeborenen war, er sollte seinen Vater als Hauspriester ersetzen können. Und diese Aufgabe, Priester zu sein, bekam der Stamm Levi später. Und eine dritte Sache ist, der Erstgeborene hatte so eine besondere hierarchische Stellung als Führer über seine Brüder. Aber die Herrschaft hat Gott schließlich dem Stamm Juda gegeben. Aus ihm sollte David kommen und die Königslinie über Israel. So wurde also das dort aufgesplittert. Aber nur um zu sagen, alle waren nicht Erstgeborene. Und so sehen wir Gottes Souveränität, dass er sehr oft in seinen Heilswegen eben nicht den Erstgeborenen nahm, sondern einen anderen. Aber eben, ein Nathan war doch älter als Salomo, aber eben diese Linie wurde nicht gewählt, aber das wurde die Linie dann auf Maria. Gibt es bis dahin ein paar Fragen? Ja?
Kommt dieser Nathan vor und welches war seine Mutter?
Jawohl. Also diese Linie von Nathan können wir vielleicht zuerst aufschlagen. Zacharja 13 kommt die vor. Und zwar in dieser Prophetie, wo gesagt wird, dass der Messias erscheinen wird. Und dann wird Israel auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden landesweit eine Wehklage erheben über den Messias, der eben beim ersten Kommen durchbohrt worden war. Und dann wird gesagt, jedes Geschlecht in Israel wird wehklagen. Und dann wird das Geschlecht von David erwähnt und ganz speziell das Geschlecht von Nathan. Also, liest jemand Zacharja 12, Vers 10.
Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimmon in der Talebene Megiddo. Und wehklagen wird das Land, jede Familie für sich, die Familie des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, die Familie des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, die Familie des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, die Familie der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich, alle übrigen Familien, jede Familie für sich und ihre Frauen für sich.
Ganz Israel wird wehklagen, alle Sippen für sich. Und dann werden vier Sippen werden speziell erwähnt, das Geschlecht des Hauses Davids, das ist die Königslinie, und dann das Geschlecht des Hauses Nathans. Und das ist gemeint, diese Davids Seitenlinie. Und dann das Geschlecht des Hauses Levis, das ist die priesterliche Linie. Und dann werden die Simeiter als Unterfamilie von Levi auch erwähnt. So werden also zwei, kann man sagen, zwei Geschlechter aus David und zwei Geschlechter, also aus, kann man sagen, aus königlichem Haus und zwei aus priesterlichem Haus aufgeführt. Ja, dann machen wir jetzt mal unsere Pause, wohlverdiente Pause, und dann gehen wir weiter mit dieser Stelle. Die genaue Abkunft von Nathan. Wir haben vor der Pause gesehen, diese Stelle in Zacharja 12, wo dieses Geschlecht von Nathan alttestamentlich besonders hervorgehoben ist. Und eben die Überraschung ist dann im Neuen Testament zu sehen, das ist dann die Linie von Maria. Und jetzt möchte ich noch zeigen, die Frage wurde gestellt, von wem stammt denn dieser Nathan genau ab? Da muss man zu 1. Chroniker gehen. 1. Chroniker 1 bis 9, da haben wir ja dieses Kapitel voll von Geschlechtsregistern. Und diese Kapitel sind ganz, ganz wichtig. Die beginnen mit Adam bis auf Noah, zeigen, woher die gesamte Menschheit herkommt. Aber dann wird fokussiert auf Abraham und dann schließlich eben auf die Entstehung des Volkes Israel. Und wir finden ganz viel Geschlechtsregister der 12 Stämme, aber so, dass fokussiert wird auf den Stamm Juda und den Stamm Levi. Stamm Levi, weil das der Priesterstamm ist, und Stamm Juda, weil das der Königsstamm ist, aus dem der Messias kommen sollte. Und darum haben wir da sehr zentral 1. Chroniker 3, Vers 1. Und dies waren die Söhne Davids, die ihm in Hebron geboren wurden. Der Erstgeborene, Amnon von Achinoam, der Jesreelitin. Der zweite, Daniel von Abigail, der Karmelitin. Und so weiter. Werden die alle aufgelistet und dann kommen wir zu Vers 5. Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren. Das sind jetzt also Jerusalem-Kinder, nicht Hebron-Kinder. Und die hatten schon dadurch eine besondere Stellung. Denn Jerusalem war schließlich die Stadt, die Gott erwählt hatte als Hauptstadt Israels. Ja? Das muss man auch der UNO und der ganzen Welt beibringen heute, aber das weiß man schon längst aus der Bibel. Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren, Schimea und Schobab und Nathan und Salomo. 4 von der Batsheva, der Tochter Amiels. Sehen wir, Nathan war ein Bruder, und zwar ein Vollbruder von Salomo. Und er wird eben erwähnt vor Salomo, das als Hinweis, dass er älter war, aber Gott hat in seiner Souveränität Salomo gewählt. Das, was wir eben in der Heilsgeschichte immer wieder sehen, dass Gott den Jüngeren wählt, aber souverän. Nicht, weil er einen Vorzug hatte, sondern weil Gott so wollte. Und das zeigt eben, beide kommen aus dieser Ehe mit einer furchtbaren Hintergrundgeschichte. Batsheba, Batsheba. Und das ist auch ein ganz besonderes Kennzeichen des Geschlechtsregisters in Matthäus. Normalerweise führen Geschlechtsregister, um die Erblinie auszuführen, die männliche Linie an. Aber im Matthäusevangelium werden 4 Frauen speziell erwähnt und hervorgehoben. Und eine davon ist eben genau Batsheba. Wir schlagen auf Matthäus 1, Vers 6. Könnte das jemand vorlesen?
Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Salomo aber zeugte Rehabeam.
Jawohl, danke. Also da wird die von Uriah erwähnt. Und das ist diese schreckliche Geschichte von dem Ehebruch Davids, verbunden mit diesem Mord an Uriah. Und dazu kommen noch weitere Frauennamen. Liest du auch noch Vers 3 vor?
Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar.
Ja. Und wenn man an Tamar denkt, nochmals eine Schockgeschichte. Das war wirklich Perversion pur. Diese Geschichte ist eine Geschichte von Prostitution, aber Prostitution mit dem Schwiegervater. Also so, sagen, Promiskuität, das ist das deutsche Fremdwort für Beziehungen, die ganz, ganz verdreht und bösartig sind. Aber dann lies uns weiter vor, Vers 5.
Salomon aber zeugte Boas von der Rahab.
Gab nochmals einen Schock. Die Hure Rahab von Jericho. Und weiter.
Boas aber zeugte Obed von der Ruth.
Ja, Ruth, diese Moabitin, die gar keine Israelitin war. Ja, also 4 Frauennamen und bei einigen Namen zuckt man ein bisschen zusammen beim Lesen. Und warum hat der Geist Gottes Matthäus dazu geführt, diese Namen zu erwähnen im Geschlechtsregister des Messias? Um uns zu zeigen, dass der Herr Jesus bereit war, in eine gefallene Welt zu kommen. Und eben, wir haben im Zusammenhang mit David und Batsheba haben wir Ehebruch und Mord. im Zusammenhang mit Rahab allgemeine heidnische Prostitution und im Zusammenhang mit Tamar Prostitution und Inzest. Und sollte uns damit gezeigt werden, dass der Herr Jesus in eine Welt gekommen ist, die gefallen ist, und dass sogar für die am tiefsten Gefallenen es Gnade gibt. Also das ist eine Botschaft mit einer Stärke, ganz unfasslich. Und in dem Zusammenhang muss man dann sehen, wie nach dem Geschlechtsregister eben die Botschaft gegeben wird an Josef. Liest jemand Vers 21 nochmals vor?
Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden.
Jawohl. Also, dieser Name Jesus, hebräisch Yeshua, bedeutet der Ewige rettet. Also, Je ist die Kurzform für Yahweh, und Shua ist von der Wurzel Yashar retten, also der Ewige rettet. Und er ist gekommen wirklich, um auch die schlimmste Sünde zu vergeben, wenn der Mensch umkehrt. Diese Botschaft bekommen wir gleich durch dieses Geschlechtsregister. Wenn man eben spricht von diesem Geschlechtsregister als einem königlichen Geschlechtsregister, dann klingt das sehr adel, aber wenn man diese Vorfahren anschaut, da findet man so viele schreckliche, schwarze Flecken. Aber eben der Herr Jesus hat sich mit der Menschheit verbunden, aber so, dass er nicht Anteil nahm an ihrer Sünde, aber Anteil nahm an Fleisch und Blut, um eine Rettung so vollkommen zu bringen, dass wirklich keiner sagen muss, meine Sünde war zu schlimm. Und es gibt es tatsächlich, dass Leute manchmal sagen, nein, das ist gar nicht möglich. Was ich gemacht habe, das ist viel zu schlimm. Ich glaube nicht, dass ich jemals Gnade Gottes erfahren werde. Aber gerade das Geschlechtsregister zeigt, nein, dieser Gedanke ist immer falsch. Es gibt keine Sünde, sei sie noch so schlimm, die Gott nicht vergeben könnte. Genau, Johannes 3, Vers 16 drückt aus, also hat Gott die Welt geliebt, nicht nur einen Teil der Menschheit. Und keiner muss darum sagen, meine Sünde ist zu groß, für mich gibt es keine Vergebung. Und das wird eben durch diese vier Frauen besonders herausgestrichen. Und was noch auffällt, zwei sind Heidinnen, also nicht israelitischen Ursprungs, nämlich Rahab und Ruth. Und zwei sind aus dem Königsstamm Juda. Und die sind ganz dunkle Geschichten, stehen in Verbindung mit ihnen. Und da haben wir auch eben eine weitere wichtige Botschaft. Rahab war eine Kanaanitin, war also eine aus diesem Volk, das dem Gott jahrhundertelang durch die Missionsarbeit, kann man sagen, von Abraham, Isaak und Jakob die Möglichkeit gegeben hatte, umzukehren. Und schließlich, als diese Jahrhunderte ab Abraham vorbei waren, kam die Zeit des Gerichts. Josua und das Volk Israel sollten dieses Volk, das bekannt war dafür, dass sie das Leben der Kinder nicht mehr schützten. Es war an der Tagesordnung, kann man sagen, Kinder geopfert. Und wenn ein Volk das Leben nicht mehr schützt, schützt Gott es auch nicht mehr. Und da kam das Gericht Gottes über Kanaan, wie wir das lesen im Buch Josua. Aber noch im letzten Moment ist dieser Rahab umgekehrt, hat den Gott Israels als den wahren Gott erkannt und anerkannt, und Gott hat sie gerettet. Mit ihrer Familie. Und diese Frau mit einer solch dunklen heidnischen Vergangenheit lernt einen Mann kennen und aus dem Stamm Juda und darf ihn heiraten. Und als Heidin ist sie übergetreten ins Judentum. Und bei Ruth ist das genau gleich. Diese Ruth hatte sich zuvor von ihren Götzen, den Götzen Moabs, hatte sie sich abgewendet. Und sie wollte unbedingt mit ihrer Schwiegermutter Naomi nach Israel gehen. Und sie sagt, ich will sterben, wo du stirbst. Und sie sagt, dass eben der Gott Israels, dass das der Gott ist, wo sie Zuflucht sucht. Und so trat sie ins Judentum über und Gott hat ihr schließlich Boas, einen wunderbaren Mann aus dem Stamm Juda, zugeführt. Also das Geschlechtsregister kündigt auch schon die Botschaft an, der Messias, der König Israels, kommt nicht nur für ein Volk, sondern er kommt auch für die Heidenvölker. Auch das wird so fein ausgedrückt durch diese Details in dem Geschlechtsregister.
Noch eine Frage?
Ja, gerne.
Du hast gesagt, dass es so entscheidend wichtig ist, dass diese biologische Abstammung über Maria die Kontinuität der wahrhaft menschlichen Natur belegt. Wie würdest du dann die Begriffe in 1. Korinther 15 dazu erklären, von dem ersten Adam und dem letzten Adam und von dem ersten Mensch und dem zweiten Mensch?
Also in 1. Korinther 15, kannst du es gerade vorlesen?
Ja, 1. Korinther 15, Abvers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub ist, so sind auch die, die von Staub sind. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und so wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen.
Ja, also hier wird eben der Unterschied gezeigt zwischen Adam als Haupt einer gefallenen Menschheit. Und dann wird eben gezeigt, dass der Herr Jesus jetzt das Haupt ist einer ganz neuen Menschheit. Also wir haben das Bild getragen durch natürliche Abkunft von Adam. Er war ein Sünder, wir sind alle als Sünder geboren worden, haben seine verdorbene Natur geerbt. Aber dadurch, dass der Herr Jesus eben gekommen ist und das Problem der Sünde und auch des Todes, alles, was Adam in die Welt gebracht hat, gelöst hat, wird er quasi zum Haupt einer neuen Menschheit von allen denen, die durch den Glauben an ihn gerettet werden. Und diese Gegenüberstellung haben wir dann eben auch in Römer 5, wo gezeigt wird, wie durch Adam ist die Sünde und der Tod in die Welt gekommen, durch alle Generationen hindurch gedrungen. Und wir sind alle in die Stellung von Sündern versetzt worden. Aber dadurch, dass eben Christus gekommen ist, hat er uns in die Stellung von Gerechten versetzen können. Und so werden auch diese, kann man sagen, diese zwei Häupter einander entgegengesetzt. Aber das bedeutet eben nicht, dass der Herr Jesus nicht wirklich Anteil genommen hätte an der Menschheit. Er hat Anteil genommen, aber durch dieses Anteilnehmen hat er uns aus diesem Fluch und dieser Sündhaftigkeit und diesem Unterworfensein unter den Tod herausgerettet. Und noch ein Punkt. Früher meinte man ja natürlich in der Wissenschaft, dass die Abstammung, die biologische Abstammung eigentlich einfach über den Samen des Mannes geht. Von der Frau wusste man nichts. Ja? Und es war sogar so im 19. Jahrhundert, dass viele Mediziner waren der Überzeugung, dass die Samenzelle, wenn man sie angeschaut hat unter dem Mikroskop, das war natürlich noch nicht die Zeit von Zeiss, ja, die haben geglaubt, die sehen da ein ganz kleines Männchen, das sich dann eben im Lauf von 9 Monaten entwickelt zu einem Baby von, sagen wir, 50 cm Länge. Aber diese Entdeckung kam erst später, dass eben die Frau biologisch auch eine Fruchtzelle gibt. Es sind zwei Zellen. Eine Zelle vom Mann, eine Zelle von der Frau, die sich vereinigen zur Zygote. Und so entwickelt sich der Mensch. Und in der Bibel haben wir die Prophetie in 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt Gott zur Schlange, dass der Same der Frau der Schlange einmal den Kopf zertreten wird. Und die Schlange werde ihm dann in die Ferse stechen. Und das war eine Prophetie auf den Messias, dass er kommen wird eines Tages, um die Macht Satans zu brechen, aber dabei eine Todeswunde erleiden würde. Und wirklich die Nägel, das wissen wir heute, die haben die Römer nicht irgendwo in den Fuß eingeschlagen, sondern genau in den Fersenknochen. Und so über den Nagel in den Fersenknochen die Beine fixiert haben am Kreuz. Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Aber eben der Text spricht von dem Samen der Frau. Und das ist wirklich erstaunlich, ja? Das kannte man in der Wissenschaft lange nicht, dass es eben eine Zelle ist, nicht nur vom Mann, sondern auch von der Frau. Aber die Bibel spricht von Anfang an von dem Samen der Frau. Und nochmals auch der Gedanke, dass eben die sündhafte Natur durch den Mann weitergegeben wird, das wird auch gestützt durch Römer 5, Vers 12, wo es eben heißt von Adam, durch den eben die Sünde und der Tod in die Welt gekommen ist. Nicht von Eva. Aber Eva hat ja zuvor gesündigt. Und trotzdem wird der Hauptverantwortliche, wird quasi auch zum Verursacher der Folgen für die Menschheit. Und das weist eben darauf hin, dass eben über die Manneslinie diese Vererbung der Sünde kommt. Aber gerade dadurch, dass der Herr Jesus eben von einer Jungfrau geboren wurde, wird umso klar, wie das ging, dass er eben von der Sünde nicht betroffen war. Von der sündigen Natur nicht betroffen war. Noch eine Frage? Dann würde ich noch gerne genauer eingehen auf diese Prophetie in Jesaja 7, die wir gelesen haben in Matthäus 1, 23. Liest nochmals jemand 22 und 23 vor.
Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns.
Danke. Also Matthäus ist ja bemüht, Juden klar zu machen, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen seinem Evangelium, das auch wieder ein Unterschied ist zu den anderen Evangelien, Markus, Lukas und Johannes, dass er sehr oft auf erfüllte Prophezeiungen hinweist im Alten Testament, um eben klar zu beweisen, den ersten Adressaten, das waren Juden, Jesus Christus ist der verheißene Erlöser aus dem Alten Testament. Und hier führt er Jesaja 7, Vers 14 an. Und wie sehr oft in der liberalen Theologie, da denken Gelehrte, sie wüssten die Dinge ein bisschen besser als die Bibelschreiber. Eigentlich sei das gar keine Jungfrau, sondern das müsste man übersetzen mit junge Frau. Schlagen wir mal auf. Jesaja 7. Ich erkläre gleich den Zusammenhang im Kapitel. Werden wir aufschlagen. Der Prophet Jesaja wird um 700 vor Christus, rund 700 vor Christus, wird zu dem gottlosen König Ahas. Auch ein Nachkomme von König David. Aber ein gottloser König. Zu Ahas geschickt. Und er war militärisch wirklich furchtbar bedrängt von Feinden von außen. Und der Prophet Jesaja wurde beauftragt, ihm Mut zu machen, auf Gott, den wahren Gott, zu vertrauen. Und dann sagt Jesaja, du darfst dir ein Wunderzeichen wünschen. Als Bestätigung dafür, dass diese Zusagen von Gott an dich auch wahr sind. Und dann kommt dieses fromme Getue bei ihm auf. Und er sagt, oh nein, nein, ich möchte nicht Gott versuchen. Er wolle kein Zeichen erbitten. Ja, wenn Gott sagt, du darfst dir ein Zeichen erbitten, dann darf man das, dann ist das nicht Gott versuchen. Und in dem Zusammenhang liest uns jemand bitte Jesaja 7, Vers 10 vor.
Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach, fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, fordere es in der Tiefe oder oben in der Höhe. Und Ahas sprach, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht versuchen. Da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, damit er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn bevor der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Der Herr wird über dich und über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, da Ephraim von Juda gewichen ist, den König von Assyrien.
Danke. Also, er will kein Zeichen. Und dann sagt Gott, und ich gebe trotzdem ein Zeichen. Aber er sagt nicht an Ahas, sondern er sagt in Vers 13, da sprach er, hört doch Haus Davids. Jetzt richtet er sich nicht an Ahas persönlich, sondern dieses ungebetene Zeichen gibt er der Dynastie von David. Haus Davids, das ist die Dynastie von David. Dieser Dynastie wird dieses Zeichen gegeben und man bedenke, Josef, haben wir gesehen, Matthäus 1, war aus dem Hause Davids. Also für ihn war diese Prophetie und für alle aus dem Haus Davids, die hören wollten. Da werden die besondere Bedeutung für ihn noch sehen. Und dann heißt es eben hier in Vers 14, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. In gewissen liberalen Bibelübersetzungen heißt es dort tatsächlich, siehe, die junge Frau wird schwanger werden. Und die sagen, ja, das Wort Alma im Hebräischen, das sei nicht das typische Wort für Jungfrau. Das bedeutet einfach ganz allgemein junge Frau, ohne Bezug, ob sie berührt oder unberührt sei. Und das typische Wort für Jungfrau, das wäre Betula. Aber Betula steht hier nicht. Ja, es ist es so, das Wort Alma kommt 7-mal vor im Alten Testament. Ich kann mal diktieren, alle Stellen, für die gerne aufschreiben. 1. Mose 24, Vers 43. Das ist in der Geschichte von Rebekka. Die wird dort als eine Alma bezeichnet. Und in deinem Kapitel, in Vers 16, wird sie genannt eine Betula, also das typische Wort für Jungfrau, wird parallel verwendet mit Alma. Also 1. Mose 24, 43. Alma, Vers 16, Betula. Dann kommt es vor, die Schwester von Mose, die den kleinen Mose zur Tochter den Kontakt da herstellt zur Tochter des Pharao, die war auch nicht verheiratet, die wird Alma genannt in 2. Mose 2, Vers 8. Dann kommt es weiter vor in Psalm 68, Vers 25 und dann Sprüche 30, Vers 19, das ist diese schöne Stelle, drei Dinge sind zu hoch für mich und vier, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist das Schönste. Der Weg eines Mannes zu einer Alma, zu einer Jungfrau. Ja? Und dann Hohelied 1, Vers 3. 6, Vers 8 und dann eben Jesaja 7, Vers 14. In keiner einzigen Stelle haben wir einen Hinweis, dass es sich hier um eine bereits verheiratete Frau handelt. Aber eben gerade im Fall von Rebekka sehen wir, wird Alma parallel benutzt mit Betula. Jetzt ist es so, von den Kanaanitern hat man im 20. Jahrhundert ganz viele Keilinschrifttafeln gefunden. Und zwar von den Kanaanitern mehr im Norden, in Ras Shamra. Und zwar hat man da 1500 Tafeln entdeckt und in der Nähe Ras Ibn Hani noch 200 dazu. Und seither haben wir eine viel größere Kenntnis der Gedanken der Kanaaniter. Und zwar sind diese Tafeln alle auf Ugarit geschrieben. Ugarit ist eine Sprache, die also sehr eng verwandt ist mit Hebräisch. Und das hat eine Fülle gegeben für Aufklärungen von genauen Bedeutungen im Hebräischen. Weil die stammen also aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Und dort gibt es einen Text, der sich richtet an eine Göttin, Nekal, und da steht, eine Jungfrau wird gebären. Also ganz ähnlich, ja? Und das ist das Wort Betulat. Ugaritisch Betulat, hebräisch Betula. Ja, merkt man, wie ähnlich das ist. Telet Betulat heißt es auf Ugarit, eine Jungfrau wird gebären, und dann in der nächsten Verszeile, eine Alma wird einen Sohn gebären. Da wird also parallel gestellten Verszeilen, wie man das aus den Psalmen kennt, zwei Verszeilen drücken dasselbe aus mit anderen Worten, wird in der einen Verszeile, wie gesagt, Betulat, und in der zweiten wird Ralamat. Alma auf Hebräisch entspricht im Ugarit Ralmat. Verzeihung. Und da wird klar, bei den Kanaanitern wurde also Betula, Jungfrau, parallel gebraucht mit Alma. Und wird wirklich verwendet für jemanden, für eine Verheiratete, die eben rein geblieben ist. Und damit kann man ganz klar diesen liberalen Theologen beweisen, ist überhaupt nicht wahr. Alma bezeichnet im Althebräischen ganz klar eben eine Jungfrau. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Bei dem Wort Betula, das eigentlich das, kann man sagen, das ganz klare Wort für Jungfrau ist im Hebräischen, da gibt es eine Stelle, wo wir ein bisschen ein Problem hätten. Ich möchte das kurz zeigen, Joel 1, Vers 8. Liest das jemand vor?
Wehklage wie eine Jungfrau, die wegen des Gatten ihrer Jugend mit Sacktuch umgürtet ist.
Jawohl. Also, hier heißt für Wehklage wie eine Jungfrau, wie eine Betula, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Gatten ihrer Jugend. Da müsste man sagen, ja, diese Betula ist verheiratet. Also da ist nicht mal ganz klar, ist die wirklich noch eine Jungfrau oder ist sie eben gerade nicht mehr, ja? Das kann man durch interpretieren und kann sagen, ja gut, aber da ist gemeint quasi gerade die Jungfrau heiratet noch bevor sie zum ersten Mal den Beischlaf kennengelernt hatte. Aber ich will sagen, die Stelle, könnte einer sagen, ja, so eindeutig ist jetzt das auch nicht, ja? Aber bei allen Stellen, wo Alma vorkommt, gibt es keine solche Stelle, wo man ein bisschen Bauchweh haben müsste. Ja, aber das ist doch eher nicht eine Unberührte.
Aber kann es nicht sein, dass da die Eltern schon einen Vertrag geschlossen haben, als sie noch ein Kind war?
Und Aber im Judentum ist schon die Ehe gültig erst ab dem Vertrag, wo die beiden verheiratet sind. Aber eben, es kann natürlich die Jungfrau am Tag der Hochzeit und der Vertragsschließung noch vor der Hochzeitsnacht bezeichnen. So kann man das dann wieder klar für Jungfrau benutzen. Aber ich will nur sagen, der ganz typische Ausdruck, Betula, wenn der jetzt in Jesaja 7 stehen würde, dann kämen die Liberalen und sagen, ja, schaut mal, das ist gar nicht so eindeutig, in Joel 1, Vers 8 ist es ja nicht so klar. Ja? Aber es steht eben nicht Betula, sondern Alma. Und da können Sie keine Stelle bringen, die das so in Zweifel ziehen würde. Und dann, jetzt haben wir so ein bisschen mit Hebräisch und Ugarit argumentiert, aber man kann noch viel, viel schlichter argumentieren. Da kann ein Kind sagen, einem liberalen Theologen, ja, also hier steht, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Dass eine junge Frau schwanger wird, das ist so ziemlich üblich. Aber ein Wunderzeichen, dass eine Jungfrau schwanger wird, das ist wirklich nicht üblich. Ja? Schon da ist es klar, dass es eben nicht einfach um eine junge Frau geht, sondern es ist etwas, ein göttliches Zeichen. Ahas hätte ein Wunderzeichen oben im Himmel oder unten auf der Erde hätte er erbitten dürfen, hat es nicht getan. Und jetzt gibt Gott ein anderes Wunderzeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und denken wir an den Moment, wo Josef verlobt, realisiert, Maria ist schwanger. Und ich dachte, das sei wirklich eine ganz vertrauenswürdige junge Frau. Wenn man sich vorstellt, in welchen Kämpfen er drin war. Und dann dieses Wort Haus Davids, hört doch Haus Davids. Das muss ja so kommen, dass der Messias geboren wird von einer Jungfrau. Das war gerade für Josef eine wichtige Botschaft. Du musst dir gar nicht irgendwie vornehmen, sie heimlich zu verlassen, weil er sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, wie wir das gelesen haben, sondern das ist Gottes Plan zur Rettung der Welt. Und das wird eben ihm noch zusätzlich bestätigt durch eine direkte Offenbarung. Ein Engel erscheint ihm. Wir haben gelesen in Matthäus 1, Vers 20, da wird erklärt, Maria soll er eben zu sich nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und so hatte er diesen Traum. Der hätte auch denken können, oh, wer sagt mir, ist dieser Traum jetzt wirklich von Gott oder nicht von Gott? Ja, dieser Zweifel hätte auch kommen können. Aber dann hat er noch das Wort Gottes. Ja, und tatsächlich, dort steht es. Eine Jungfrau wird es sein, die einmal schwanger werden wird und den Messias zur Welt bringen wird. Und ihm wird dann gesagt, dem Josef, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Es wurde ihm also noch göttlich offenbart, das ist jetzt wirklich der verheißene Messias, der in die Welt kommen sollte. Und so wird Josef hier angekündigt, dass aber dieser Messias sterben würde. Denn um sein Volk zu retten, muss er nach Jesaja 53 sterben und leiden. Also hier wird Josef angekündigt, dass dieses Kind von Maria, das ist der Messias, der leiden würde. Und es ist ja so, im Judentum war das immer ein Konflikt in der Antike. Einerseits diese Stellen, die von einem leidenden Messias sprechen, wie Jesaja 53, Daniel 9, Psalm 22. Das war unter den Rabbinern bekannt. Das ist der Messias. Aber dann haben wir die anderen Stellen, wo gesagt wird, der Messias wird auf den Wolken des Himmels kommen und über die ganze Welt herrschen und wird Gerechtigkeit und Frieden bringen. Und das hat dazu geführt, dass man die Theorie aufgestellt hat, es gibt zwei verschiedene Messias. Der Messias wenn Josef, der leidende Messias, der leidet so, wie Josef gelitten hatte von seinen Brüdern. Und der Messias, wenn David, Messias, Sohn Davids, der regieren würde wie König David. Und jetzt wird hier Josef klargemacht, dieses Kind, mit dem Maria schwanger ist, ist der Messias, es ist der leidende Messias, der sein Volk retten wird von ihren Sünden, nach Jesaja 53. Und Josef hat das geglaubt, er hat dann auch wirklich Maria geheiratet, aber er hat das nie erlebt. Denn bei der Kreuzigung, wo ist Josef? Maria ist da. Und der Jesus nimmt sich hier an, in Johannes 19 sagt er zu dem Jünger Johannes, auf den er besonders vertrauen konnte, siehe deine Mutter. Und ihr sagt er, siehe dein Sohn. Und so musste in dieser Zeit des Schocks, als die Mutter ihren Erstgeborenen am Kreuz sah, musste Johannes sich um sie kümmern und für sie da sein. Wo war Josef? Er war offensichtlich verstorben und hat nie diese Verheißung erlebt, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Aber der Engel Gabriel in Lukas 1, das haben wir heute auch gelesen, sagt zu Maria, dass du sollst seinen Namen Jesus heißen und er wird den Thron seines Vaters David bekommen. Und er wird, wird herrschen über das Haus Jakobs. Gabriel kündigt Maria den Maschiach ben David an, den herrschenden Messias. Aber Maria sollte das nie erleben. Sie hat erlebt, wie der Herr Jesus am Kreuz war, aber sie hat ihn nie gesehen auf dem Thron regieren über das Haus Jakobs. Also beide hatten eine Zusage bekommen, die sie geglaubt haben, Josef, Maria, aber sie haben die Erfüllung nie erlebt. Aber das, was Josef verheißen wurde, hat sich bereits erfüllt und das, was Maria verheißen wurde, das wird sich noch erfüllen. Aber jetzt wird klar, der Herr Jesus ist eben beides. Der Maschiach ben Josef, der leidende Messias, und er ist der Maschiach ben David, der herrschende Messias. Das sind nur zwei verschiedene Ereignisse. Das erste Mal sollte er kommen, um das Problem der Sünde zu lösen, und das zweite Mal, um zu regieren, um zu herrschen. Und es ist auch erstaunlich, der Herr Jesus war überall bekannt als Sohn Josefs, wie gesetzlich anerkannt war, ein Sohn des Josef. Und so war er wirklich der Maschiach ben Josef. Und das sehen wir auch in Johannes 1, wie Menschen ihn erkennen als Messias. Und die sagen tatsächlich in Johannes 1, Vers 45, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Und jetzt sagt er, Jeschua ben Josef, Menazareth, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Das ist genau der Ausdruck. Der Messias, Sohn des Josef. Und das Schöne ist, Josef, ja, tatsächlich, er wurde von seinen Brüdern gehasst, abgelehnt und er musste viel leiden. Aber später wurde er der große Herrscher. Und König David, natürlich war er später der große König über Israel, aber früher musste er so viel leiden und wurde verworfen und verfolgt. Also wir sehen in der Geschichte von Josef zuerst das Leiden und dann das Herrschen. Aber in der Geschichte von David genauso zuerst das Leiden und danach das Herrschen. Ja, dann wollen wir hier für heute Schluss machen.